Ja, es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Falls sich manche fragen, wer ich überhaupt bin, ich war 2017 im Dezember schon mal hier und habe hier so 2 Wochen Kurzpraktikum gemacht. Genau, und jetzt studiere ich Theologie und möchte langfristig Pastor werden. Und euer Pastor Ludwig hat mich hier eingeladen, eine Predigt zu halten. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich möchte uns am Anfang eine Frage stellen. Und zwar, was ist wirklich wichtig im Leben eines Christen? Was ist entscheidend für Gläubige? Was ist wichtig für uns, für dich und für mich? Ist das Bibellesen und Beten? Auf jeden Fall. Ist das Mitglied einer festen Gemeinde zu sein, zu der man regelmäßig kommt? Ja. Gottesdienst am Sonntag, Hauskreis. Ich habe mir diese Frage gestellt, als ich diese Predigt für heute vorbereitet habe, beziehungsweise dabei war, einen Predigttext auszusuchen. Was ist wirklich wichtig im Leben eines Christen? Was ist wirklich wichtig für euch? Und letzten Endes ist die Entscheidung gefallen, von großer Bedeutung für uns, die wir an Christus glauben, ist, in diesem Jesus Christus zu bleiben. In Christus bleiben, das ist das Thema der heutigen Predigt. Und ich habe natürlich nicht die Antwort darauf erfunden. Ich habe weder die Wichtigkeit des Themas noch das Bleiben in Christus selber erfunden. Unser heutiger Predigttext ist Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Und wir befinden uns hier an einer ganz entscheidenden Stelle im Johannesevangelium. Die Kapitel 13 bis 17 umfassen nämlich die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat. Vor Kapitel 13 lesen wir von vielen Wundern, die Jesus getan hat. Ja, er macht Wasser zu Wein, er heilt kranke Menschen, er vermehrt Brot. Und wir lesen auch von Feindschaft der damaligen führenden Juden gegen Jesus, die daraus sich entwickelt hat. Sodass sie, nachdem Jesus seinen Freund Lazarus von den Toten auferweckt hat in Kapitel 11, beschließen, ihn umzubringen. Aber obwohl Jesus das weiß, begibt er sich dennoch auf den Weg nach Jerusalem. Und jetzt ist er in Jerusalem und genau hier befinden wir uns bei unserem Text. Es ist also der letzte Abend, bevor Jesus gekreuzigt wird, nur ein paar Stunden, bevor Judas hingeht und ihn verrät. Vielleicht ist er schon auf dem Weg zum Garten Gethsemane, wo er später festgenommen und abgeführt wird. Und in diesen letzten Stunden, die Jesus mit seinen 12 liebsten Jüngern verbringt, zeigt und sagt er ihnen das, was wirklich wichtig ist für sie. Das, was sie nicht vergessen dürfen, auch wenn er dann weg ist, das, was wirklich entscheidend ist. Und das ist genau das, was wir uns heute auch anschauen möchten, oder eines davon, nämlich in Christus bleiben. Aber bevor wir das machen, lasst uns nochmal zusammen beten, damit wir die Wichtigkeit dieses Themas auch richtig verstehen. Himmlischer Vater, hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass wir daraus alles nehmen und ziehen dürfen, was wichtig ist für unser Leben, nicht nur hier im Diesseits auf dieser Erde, sondern gerade auch in Bezug auf die Ewigkeit, die auf uns wartet. Danke, dass wir heute einen Teil dieser letzten Worte deines Sohnes an seine 12 Jünger lesen dürfen, darauf hören dürfen. Und bitte zeig du uns, was es heißt, in Christus zu bleiben. Und bitte gebrauche meine vergänglichen Worte dazu. Amen.
Amen.
Ich habe uns heute keine 3 Punkte mitgebracht, sondern wir wollen das wie folgt machen, dass ich zuerst sage, was der Kern unseres Textes geht oder ist. Und dann wollen wir Vers für Vers das mit Inhalt füllen und auf uns persönlich beziehen. Das ist so der Plan für die nächste ungefähr halbe Stunde. Im Kern geht es darum, in Christus zu bleiben. Das habe ich schon gesagt, das wird 5-mal in unserem Text erwähnt, 2-mal in Vers 4, Vers 5, Vers 6 und Vers 7. Und wenn wir in Christus bleiben, dann bringen wir viel Frucht, was letztendlich den Vater im Himmel verherrlichen wird. Also der Text ruft uns dazu auf, in Christus zu bleiben, wodurch wir viel Frucht bringen, was den Vater verherrlicht. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Wenn wir das Johannesevangelium bis hierhin gelesen haben, dann fällt uns auf, dass Jesus hier nicht zum ersten Mal diese Worte "Ich bin" benutzt. Wir sehen vorher, dass Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist, dass er das Licht der Welt ist, die Tür für die Schafe, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, und heute zum 7. Ich bin der wahre Weinstock. Und ich glaube, in diesem Wörtchen wahr steckt mehr drin, als wir im ersten Moment vielleicht denken mögen. Jesu Jünger, die gerade zuhören, die kannten das Alte Testament. Sie kannten somit auch das Bild des Weinstocks. Wir haben gerade auf Jesaja 5 gehört. Dort geht es um den Weinberg. Und es war allgemeines Wissen, dass Israel dieser Weinstock ist. Es gab zum Beispiel am Tempel so ein Symbol vom Weinstock. Also das wusste eigentlich jeder, dass Israel der Weinstock Gottes ist. Doch wir lesen im Alten Testament immer wieder, dass dieser Weinstock eine Enttäuschung ist. Er bringt schlechte Frucht. Wir haben gerade die Gerichtsurteile in Jesaja 5 gehört. Und was unser Text hier bahnbrechend ausdrückt, ist, dass Gott einen neuen Weinstock gepflanzt hat, den wahren Weinstock, seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, der durch diejenigen, die in ihm bleiben, die Frucht bringt, die letztendlich dem Vater gefällt. Ja, also wenn die Jünger das hören, und ich hoffe, wir können das ein bisschen nachvollziehen, auch wenn wir jetzt in einer anderen Kultur sind, dann muss das für die Jünger phänomenal gewesen sein. Ein neuer Weinstock wurde gepflanzt. Und in Vers 2 wird dieses Bild nun erweitert. Nochmal Vers 1 und 2 zusammen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also dieser Weinstock, der hat Reben und die Reben bringen Frucht oder sie bringen keine Frucht. Das ist das Bild, was wir hier vor Augen haben. Und wir lesen, dass der Weingärtner die Rebe wegnimmt, an der keine Frucht ist. Und später im Text, in Vers 6, wird noch genauer erklärt, was es damit auf sich hat und wir werden dorthin kommen. Die Rebe, die aber Frucht bringt, die reinigt der Weingärtner. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, was es bedeutet, wenn eine Rebe an einem Weinstock gereinigt wird. Das bedeutet nämlich in der Fachsprache, diese Rebe zurückzuschneiden. Also wir können uns diesen Weinstock vor Augen malen. Er hat verschiedene Äste, verschiedene Reben. Und der Weingärtner schneidet nun die Reben zurück, an der Frucht ist. Und wenn er das bei allen Reben gemacht hat, dann ist der Weinstock danach fast kaputt. So sieht es aus für jemanden, der davon keine Ahnung hat. Der Anblick dieses Weinstocks ist elend. Es sind ja keine Frucht mehr dran, keine Blüte, überhaupt keine Blätter mehr. Doch genau dieses Zurückschneiden bewirkt, dass die Rebe zur nächsten Erntezeit mehr Frucht bringt. Mehr, als wenn man sie einfach so wuchern lassen würde. Und die Trauben, die dran sind, die schmecken auch süßer, sie schmecken besser. Das heißt, Gott der Vater geht wie der Weingärtner in seinem Garten zum Weinstock, zu seinem Sohn. Und er will, dass sein Weinstock prächtig aussieht. Und so nimmt er die Reben ohne Frucht weg. Und die Reben, die schon Frucht bringen, schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und vielleicht könnten wir darüber schnell hinweglesen, aber ich glaube, das ist sehr herausfordernd für uns, weil wir diese Reben sind. Und ich möchte uns fragen und ich möchte dich fragen, wurdest du schon mal zurückgeschnitten durch die schmerzhaften Scheren Gottes? Bist du in Christus? Siehst du Frucht in deinem Leben? Aber hast trotzdem Rückschläge erfahren? Vielleicht sind das Misserfolge in deinem Arbeitsleben. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach dem, was du als nächstes in deinem Leben machen sollst und du kommst nicht so richtig drauf, was es sein soll. Vielleicht sind es Probleme mit deinem Chef, mit deinem Vorgesetzten. Oder vielleicht sind es Streitigkeiten in deiner Familie, die dich sehr belasten und auch die anderen Familienmitglieder. Oder vielleicht sind es zerbrochene Freundschaften. Vielleicht haben deine besten Freunde von früher dir den Rücken gekehrt und wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder es ist Krankheit, deine eigene, die deiner Nächsten. Vielleicht eine abrupte Einschränkung deiner Fähigkeiten, mit der du sehr zu kämpfen hast. Und dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dein Vater im Himmel handelt nach seinem perfekten Plan. Und letzten Endes wirst du noch viel fruchtbarer sein als vorher. Gerade durch Leid, Schmerz, Rückschläge, eben an das, was du gerade eben gedacht hast. Und hierbei müssen wir eines verstehen. Eben durch dieses Zurückschneiden von außen, durch den Weingärtner, kommt erst der lebensbringende und lebensgebende Saft des Weinstocks von innen zum vollen Gebrauch. Das heißt, der Vater diszipliniert uns von außen und Christus versorgt uns von innen durch seinen Geist. Und das, damit wir mehr Frucht bringen. Ich hoffe, wir können verstehen, dass das ein riesiges und ein freudiges Versprechen ist. Also vergiss es nicht. Gehen wir weiter zu Vers 3. Dort heißt es, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Moment mal, jetzt haben wir gerade eben gelesen, die Reben, die Frucht bringen, die werden gereinigt, aber die Jünger haben das nicht nötig und sind schon rein. Ich glaube, diese beiden Worte werden hier ein bisschen anders verwendet. Nur ein paar Stunden vorher hat Jesus seinen Jüngern die gleichen Worte zugesprochen. Ihr seid rein. Und doch waren es andere Worte. Wir befinden uns hier in Johannes 13, Vers 10. Ihr seid rein, aber nicht alle. Und Vers 11 erklärt uns diese Einschränkung dann. Ihr seid rein, aber nicht alle, denn er erkannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Das heißt, seine 11 Jünger, denen er dieses Bild des Weinstocks und der Reben vor Augen malt, die sind schon rein. Was hat es jetzt mit Jesu Rede, was wir hier bis jetzt schon gehört haben, auf sich? Hör mal auf Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Was heißt das? Seine Jünger haben schon ewiges Leben. Sie sind am Leben geistlich. Sie sind nicht mehr tot. Und das gilt auch uns, die wir an ihn glauben. Wir sind schon rein. Und zwar, so heißt es in Vers 3, um des Wortes willen, das Jesus geredet hat. Also wegen dem Wort von Jesus, wegen dem Evangelium bist du rein. Und das dürfen wir uns merken, auch für das, was noch im Verlaufe des Textes kommt. Denn es hört bei Vers 3 nicht auf. Nein, Jesus gibt seinen Jüngern jetzt einen Befehl von größter Wichtigkeit. Er sagt, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Der Befehl ist, bleibt in mir. Die Jünger Jesu sollen in ihm bleiben. Und wenn sie das tun, dann verspricht er, dann bleibt er auch in den Jüngern. Und Jesus sagt das auch zu uns. Bleib in mir und ich bleibe in dir. Und ich denke, wir hören diesen Befehl in Vers 4 oft falsch. Pass mal genau auf. Er sagt nicht, bring Frucht. Ich glaube, das ist das, was wir oft hören. Ja, unser Leben soll fruchtbar sein. Die Früchte Jesu Christi sollen in unserem Leben erkennbar sein. Und das stimmt ja auch. Aber sein Aufruf in unserem Predigttext richtet sich nicht primär nach der Frucht. Und wir haben auch den Grund für genau diese Art des Befehls in Vers 4. Die Rebe kann von sich selbst aus überhaupt keine Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Und so auch wir. Wir können auch keine Frucht bringen, wenn wir nicht in Jesus Christus sind. Also diese Verbindung zu Jesus ist unbedingt notwendig, damit wir nicht weggenommen werden, wie es in Vers 2 hieß. Und Vers 5 macht das jetzt noch deutlicher. Dort heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist also ein zentraler Teil des Kerns unseres heutigen Textes. Wenn wir dem Befehl folgen, in Jesus zu bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Nicht nur ein bisschen, viel. Und jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, was heißt es denn jetzt genau, in Christus zu bleiben? Und unser Text sagt das nicht explizit, aber die Bibel im Ganzen macht das ganz klar. Es heißt nämlich, an Jesus zu glauben, auf ihn zu vertrauen, unsere Hoffnung auf ihn allein zu setzen, aufgrund des Erlösungswerks am Kreuz. Das heißt, auszuharren und beständig zu bleiben. Ja, das ist also versinnbildlicht wie so ein schmaler Weg, auf dem wir gehen, wo wir an der Seite links und rechts verschiedene schön aussehende Sachen sehen, die vielleicht für uns verlockend sind, aber wir bleiben treu und laufen weiter auf diesem schmalen Weg an der Hand von Jesus selbst. Und wir bringen Frucht, wenn wir an Jesus glauben. Und das Ende von Vers 5, schaut nochmal hin, gibt uns auch den Grund dafür. Ja, da steht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Christus können wir nichts tun. Und also in unserem Kontext heißt das, wir können keine Frucht bringen, wenn wir von ihm getrennt sind. Was jetzt genau Frucht ist, das sagt unser Text nicht genau. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass es, wie gesagt, nicht zentral um das Fruchtbringen als solches geht, sondern darum, in Jesus zu bleiben. Und dennoch wird in dem Bild, was Jesus seinen Jüngern vor Augen malt, deutlich, was Frucht außerhalb dieses Bildes ist. Es ist nämlich allgemein gesprochen das, was Gott gefällt. Das bedeutet, und jetzt pass auf, getrennt von Christus können wir nichts tun, was Gott gefällt. Gar nichts. Wir sind absolut abhängig von ihm, um vor Gott bestehen zu können. Wir sind völlig angewiesen auf Christus. Rettung von unserer Sünde gibt es allein in Jesus. So wie die Rebe im Weinstock ist und Frucht in ihr entsteht, wodurch der Weinstock schön und prächtig ist, so sollst du, der du in Christus bist, in ihm bleiben, auf das viel Frucht entsteht und Christus herrlich, schön und prächtig dasteht. Du sollst hinweisen auf deinen Herrn, der dich gerettet hat. Und in Christus bleiben ist eine todernste Angelegenheit. Wir sehen das in Vers 6. Dort macht Jesus deutlich, was mit denjenigen passiert, die seinem klaren Befehl nicht Folge leisten. Schaut in Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Das, was in Vers 2 mit Wegnehmen bezeichnet wird, das wird hier in Vers 6 konkretisiert. Die Botschaft an die Jünger ist wie folgt. Wenn jemand nicht in mir bleibt, was sich darin zeigt, dass er keine Frucht hat, dann wird er weggeworfen, er verdorrt und solche werden gesammelt ins Feuer geworfen und sie brennen. Also das sagt Jesus zu seinen eigenen Jüngern. Das dürfen wir nicht vergessen. Dem Weingärtner, dem ist sein Weinstock wichtig. Er will, dass sein Weinstock schön ist und gut wächst. Und so pflegt er die guten Reben und sorgt dafür, dass sie noch fruchtbarer sind. Die Reben, die keine Frucht bringen, die nimmt er weg und schmeißt sie ins Feuer. Und die Jünger, die wissen ganz genau, dass auch sie Reben in diesem Bild sind. Jesus hat ihnen das schon gesagt, wir haben es gelesen. Und das wird sehr deutlich auch in den Kapiteln über diese letzten Stunden, die Jesus mit seinen Freunden verbringt, dass Jesus seine Jünger von ganzem Herzen liebt. Er hat ihnen nicht nur ihre dreckigen Füße gewaschen, sondern an dem darauffolgenden Tag hat er auch für sie die Schande des Kreuzes auf sich genommen. Also Jesus liebt seine Jünger und in dieser Liebe richtet er diese so starken und erschütternden Worte aus Vers 6 an sie. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er weggeworfen, verdorrt und landet im Feuer, wo er brennt. Und ich denke, jeder von uns stellt sich jetzt die Frage, wenn wir in Christus sind, wenn wir an ihn glauben, ist es irgendwie möglich, dass wir aus dieser Stellung in Christus hinauskommen? Ist es möglich, dass wir unser Heil verlieren? Und ich werde nur kurz darauf antworten, weil das nicht der Fokus unseres Textes ist. Aber es ist doch gut, dieses gesamtbiblische Bild und die gesamtbiblische Wahrheit an dieser Stelle auch zu wissen. Es sind uns zwei Dinge in Bezug darauf in unserem Text bis jetzt aufgefallen. Zum einen, in Vers 6 heißt es nicht, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr weggeworfen und so weiter, sondern schaut hin, es heißt, wenn jemand und so weiter. Natürlich sind die Jünger bei jemand nicht ausgeschlossen, Aber was wir sehen, ist, dass sie nicht in erster Linie angesprochen sind. Die zweite Sache, die wir sehen, ist Vers 3. Wir haben das schon gesehen, die Jünger sind schon rein. Wir haben darüber nachgedacht, sie sind schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Sie haben schon das ewige Leben. Oder hör auf diese Stelle auch aus dem Johannesevangelium, Johannes 10, die Verse 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn du Jesus nachfolgst, hat er dir ewiges Leben gegeben. Und du wirst nicht verloren gehen. Und es gibt nichts, was dich aus seiner festen Hand hinausreißen kann. Und dennoch richtet er diesen Befehl, und so gilt auch dieser Befehl, auch für uns. Und die Warnung, die in Vers 6 steht, bleibt also bestehen. Derselbe Jesus, der uns verspricht, dass wir nicht aus seiner Hand gerissen werden, sagt, bleibt in mir, bleibt in Christus. Das ist deine Aufgabe und das ist auch deine Verantwortung. Nimm sie wahr. Gerade auch in Anbetracht dessen, dass wir wissen, was passiert, wenn wir nicht in Christus bleiben würden. Und ich denke, das ist auch ein starker Aufruf an uns, diese starke Warnung weiterzugeben an denen, von denen wir wissen, dass sie noch nicht in Christus sind. Also an die, die nicht an ihn glauben, ob das Freunde sind oder Nachbarn oder wer auch immer. Und wenn wir das tun, also wenn wir dem Befehl folgen, den Jesus uns hier gibt, nämlich in ihm zu bleiben, dann gibt uns Jesus ein wunderbares Versprechen. Und das ist Vers 7. Schaut ihn mit mir an. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Was verspricht uns Jesus hier? Also ich fahre einen bescheidenen Smart und es ist ja zugegebenermaßen eher so ein halbes Auto. Heißt, wenn ich jetzt Gott darum bitte, sagen wir mal, ich hätte gern einen 911er Porsche, heißt es dann, er wird sofort in meiner Garage stehen? Und am besten bitte ich ihn vorher noch um eine Garage. Und Tankgeld wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ist Gott so ein Wunschautomat, an dem wir drangehen können, wo die unterschiedlichen Sachen drinstehen und dann können wir, ja, sagen wir mal, auf diesen Knopf hier drücken und dann kommt das da raus? Ich denke nicht. Was das heißt, wird im Evangelium von Johannes deutlich. Denn das heißt, denn das ist nicht die einzige Stelle, in der es um das Bitten oder das Bitten im Namen von Jesus geht. Wiederum, wahrscheinlich vielleicht nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden vor diesem ganzen Geschehen, bei dem wir gerade sind, nachzulesen in Johannes 14, Vers 13, sagt Jesus die folgenden Worte: Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Und Vers 14 gleich darauf folgend: Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und etwas später im Johannesevangelium, nach unserem Text, in Johannes 16, Verse 23 und 24, da lesen wir wieder ganz ähnliche Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebetet. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig werde. Also dieses Bitten, das scheint eine sehr wichtige Sache für Jesus zu sein. Und derselbe Johannes, der diesen Text hier geschrieben hat, der unseren Predigtext hier geschrieben hat, der hat auch drei weitere Briefe geschrieben. Und im ersten von diesem Brief, in Kapitel 5, Vers 14, da sehen wir den Schlüssel, um diesen Vers 7 unseres Textes zu verstehen. Also 1. Johannes 5, Vers 14, dort heißt es: Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Also wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, also so wie er es von uns will, dann erhört Gott uns. Aber wir müssen auch nicht weit aus unserem Text herausgehen, um auch eine Art Schlüssel zu haben, um dieses rechte Verständnis vom Bitten im Namen Jesu zu bekommen. Es heißt in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Das heißt, wenn meine Worte in euch bleiben, das sagt Jesus. Und wenn wir uns vor Augen malen, was es bedeutet, wenn Jesu Worte in uns bleiben, dann kommen wir auf diese Bedeutung, die ich gerade eben schon aus den anderen Textstellen genannt habe. Wenn Jesu Worte in uns bleiben, bedeutet das, dass unser Denken, unser Fühlen, unser Tun, also unser ganzes Wesen ihm gemäß ist, ihm entspricht, seinem Wort entspricht. Das bedeutet also, dass unsere Bitten erhört werden, wenn sie Jesu Willen entsprechen, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns. Zwei Sachen, die wir jetzt in unserem Text gelernt haben. Erstens, bleibt in mir, dadurch bringt ihr viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und zweitens, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also hör genau zu. Wir können allein nichts tun, was Gott gefällt. Deshalb bitte darum, und er wird es in dir und durch dich wirken. Das ist sein Versprechen an dich. Du bist machtlos, doch du hast den Mächtigsten auf deiner Seite. Und er gibt dir, was du bittest, wenn es gut ist. Also bitte ihn. Und ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Text gefragt, mache ich persönlich das oft genug? Und kennt ihr nicht auch diesen Gedanken, Gottes Plan steht eh schon fest, daran lässt sich ja nichts mehr rütteln, er macht schon sein Ding und deshalb betest du vielleicht nicht oft genug? Betest du zum Beispiel für Ungläubige, Leute, die Jesus noch nicht gefunden haben? Und als ich diese Fragen aufgeschrieben habe, musste ich direkt an meinen Bruder denken. Ich habe zwei ältere Brüder und einer davon glaubt leider noch nicht an Jesus. Und ich habe mich gefragt, wie oft bete ich eigentlich für den? Und die Antwort ist, nicht jeden Tag, zu selten. Und so hoffe ich, dass dieser Text heute uns dazu ermutigt, mutig und beständig im Gebet zu bleiben. Auch wenn wir einen souveränen Gott haben, auf den wir hoffen dürfen und mit dem wir unser Leben führen. Vers 8 gibt ein passendes Ende unseres heutigen Textes. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Alles, was wir bis jetzt in unserem Text gesehen haben, alle Weisungen, die gibt der Sohn. Jesus spricht zu seinen Jüngern und so spricht Jesus auch zu uns heute. Und das Endziel all dessen ist die Verherrlichung des Vaters. Und wodurch genau? Was sagt unser Vers? Das heißt, indem wir viel Frucht bringen und seine Jünger werden. Erinnert ihr euch an den Kern des Textes, den ich ganz zu Beginn genannt habe? Dadurch, dass wir in Christus bleiben, bringen wir viel Frucht und das dient letztendlich zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Wir bemerken, dass der Vater im Bild als Weingärtner der souveräne Akteur ist. Er pflanzt in seinem Garten einen Weinstock. Er bebaut ihn und er pflegt ihn. Die Reben, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Und die Reben, die Frucht bringen, die schneidet er zurück, damit sie mehr Frucht bringen. Und so sehen wir in diesem Bild, dass dem Vater seine Ehre wichtig ist. Sie ist das Ziel, auf das alles hinläuft. Und sein Weinstock, der soll prächtig und schön sein. Und das wiederum zu des Vaters Ehre. Das ist also der ganze Zweck unseres Textes und so auch unseres ganzen Lebens. Dazu bist du gemacht, zu einem Leben zu Gottes Ehre. Und wenn wir das so hören, dann dürfen wir wissen, dass das nichts völlig Abstraktes ist. Das ist nicht nur reine Theologie ohne jeglichen Praxisbezug, ohne etwas Persönliches, was wir damit verbinden dürfen, sondern wir dürfen wissen, dass es ein Leben ist, was sich nicht in erster Linie um uns und unsere Bedürfnisse und auch nicht um unsere Probleme und auch nicht um unseren Spaß dreht, sondern es dreht sich um Gott und seine Ehre. Das Leben, was wir führen, ist ein Leben mit dem Blick über das Vergängliche hinaus zu ihm, dem ewigen und unvergänglichen Gott. Nur ein paar Stunden, circa einen halben Tag, nachdem Jesus das, was wir jetzt auch angeschaut haben, seinen Jüngern erklärt, ist das passiert, wozu er auf die Erde gekommen ist. Nachdem er verraten wurde und zu Unrecht verurteilt wurde, verspottet, geschlagen und gefoltert wurde, wurde er zuletzt grausamst hingerichtet am Kreuz von Golgatha. Er starb an deiner und meiner Stelle für deine und meine Sünde. Er hat den Fluch auf sich genommen, damit wir gerecht vor ihm stehen dürfen. Er hat uns mit dem Vater versöhnt und Frieden mit ihm geschenkt, was wir so bitterlich nötig haben. Und in seiner großen Gnade und Liebe hat er das alles getan. Und ultimativ, so sagt uns auch unser Text, geschah das alles zur Verherrlichung seines Namens. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und so soll es auch dein und mein Leben tun. Bleib in Christus, damit du viel Frucht bringst und der Vater im Himmel verherrlicht wird. Lasst uns zusammen beten, damit genau das passiert. Vater, hab Dank für dein wunderbares Evangelium, über das wir wieder nachdenken dürften anhand des Textes, über den wir gehört haben. Danke, dass du uns versöhnt hast mit dir selbst und Frieden geschenkt hast, das, was wir so bitterlich nötig hatten. Und danke, dass wir gerecht vor dir stehen dürfen. Danke, dass wir ein festes Fundament, deinen eigenen Sohn haben, in dem wir feststehen und in dem wir ja von nichts daraus gerissen werden können. Und danke, dass du uns heute Morgen gezeigt hast, wie wichtig es ist, in dir zu bleiben. Und bitte hilf uns dabei und bitte halte uns in deiner Hand und mach uns mutig, diese Botschaft von deinem Kreuz weiterzugeben und zu warnen, was diejenigen erwartet, die nicht zu deiner göttlichen Familie gehören. In deiner Gnade, zu deiner Ehre beten wir in Jesu Namen. Amen. Thank you.